Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 247.
Ja.
Philipp, die EM für uns leider vorbei. Traurigerweise, was ein trauriges Spiel, also zumindest die Entscheidung am Ende, wie ich finde. Aber nun gut, die EM geht trotzdem weiter und das ist die letzte Folge vor dem Ende der EM. Und deswegen wollen wir heute nochmal einen genauen Blick drauf werfen, wer da vielleicht die Profiteure gewesen sein könnten, vielleicht auch noch werden. Mhm. Und da gibt es bestimmt auch ein paar Aktien und Unternehmen, die hier eine wichtige Rolle spielen. Philipp, du hast EM auch geschaut?
Ja.
Und geweint, wie jeder.
Definitiv, ja. Ich habe extra sogar noch über Umwege noch meiner Frau das Auswärtsdeutschland-Trikot organisieren können.
Stimmt.
Dank dem Frankfurter Flughafen. Ja, was soll ich sagen? Weiter geht's. Nach der EM ist vor der WM. Und Olympia ist ja auch noch bald. Also wir werden ja hoffentlich noch einigen Grund zum Jubeln haben dieses Jahr. Wir haben viele Themen mit dabei, warum es sich auch lohnt, definitiv heute dran zu bleiben. Wir müssen erstmal sprechen, diese Woche gab es groß in den Medien, Steuerrabatte für Ausländer. Was? Das geht doch gar nicht.
Schlimm.
Wir schauen uns das Ganze genau mal an und welche Aktien davon auch vielleicht sogar profitieren können, Marcel.
Ja.
Dann sprechen wir über TUI. Diese Aktie müsste ja eigentlich langsam richtig durchstarten nach den ganzen Pleitewellen auch in dem ganzen Bereich. Dann habe ich natürlich mein Lieblingsthema, mein Herzensthema mit dabei. Bitcoin.
Oh,
Dann geht's weiter mit einem Tenbagger, den ich diese Woche mitgebracht habe. Ich bin total gespannt, was du sagst, ob das ein kanadisches Unternehmen ist, was Potenzial hat. Als Top der Woche muss ich loben einen Wettbewerber von Nvidia. Und wir sprechen natürlich im Flop der Woche bei mir über das ganze Thema deutsche Wirtschaft. Was passiert da? Investmentideen haben wir auch mit dabei. Also, was hast du uns denn noch hier als Potpourri heute mitgebracht?
Ja, gerade auch aus Feedbackgründen aus der Community haben wir die Wahl in Frankreich natürlich nochmal, so gerade mit den französischen Aktien heute, die wir unter die Lupe nehmen. Es gibt eine Übernahme im Bereich des Bieres, also auch passend zur EM heute. Außerdem noch Übernahmen im Gesundheitssektor, die wir auch nochmal genauer durchleuchten wollen. Sowie natürlich ein, ja, du sagst schon, das KI-Thema ist weiterhin Top der Woche, auch bei mir. Sowie natürlich ein Flop, dem man durchaus auch nicht viel entgegensetzen kann. Aktuell mit Delivery Hero, die natürlich auch ein bisschen eingebüßt haben. Und dann kommen wir natürlich zum Thema, wie gesagt, heute die EM-Profiteure.
Ganz wichtig, natürlich bevor ihr jetzt startet, Video bitte stoppen und natürlich den Disclaimer durchlesen, weil alles, was wir hier sagen, wahrscheinlich völlig falsch ist und wir können unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Das Einzige, wofür ihr uns haftbar machen könnt, persönlich, das sind schlechte Witze und die gibt es jede Woche. Und je schlechter der Witz, desto mehr Sterne gibt uns bitte bei Spotify und iTunes, weil so wachsen wir und erreichen mehr und mehr Leute.
Desto weniger haftbar sind wir dann, ne? Umso schlechter der Witz, desto weniger haftbar. Nicht, dass du einen guten erzählst, dann kommt plötzlich die Polizei rein. Ne?
Das verhaftet wegen lustig. Bist du bereit?
Ja.
Anton, findest du, dass ich eine schlechte Mutter bin? Mama, ich heiße Paul.
Das ist ein Klassiker, ne? Aber immer wieder gut.
Ja. Okay. So Marcel, gab es denn mal wieder Quartalszahlen?
Tatsächlich noch nicht wirklich. Die Woche beginnt ja erst mit den Banken. Da schauen wir natürlich dann zumindest auf Social Media mit rein. Sprich auf Threads und natürlich auf Instagram werden wir darüber berichten. Deswegen heute erstes Thema die Wahl in Frankreich,
die ja erstmal
eine große Überraschung darstellt, muss man ja sagen. Da haben ja viele mit dem Rechtsruck gerechnet. Und tendenziell sind wir ja kein Politik-Podcast, aber es ist natürlich trotzdem spannend, wenn, und das kam direkt aus Community-Seiten, welche Auswirkungen könnte die französische Politik haben auf die Aktien dort? Denn die Linke, die dort ja gewonnen hat am Ende des Tages, fordert, dass man eine Übergewinnsteuer einführen möchte, generell. Und das ist, glaube ich, das, was alle Linken fordern auf dieser Welt. Ja. Und sobald es das Geld der anderen ist, sind die Linken ja eh immer ganz weit vorn. Aber dann kam halt die Quintessenz, soll ich zum Beispiel LVMH oder andere französische Aktien in Frage stellen, verkaufen oder was soll ich tun? Und Philipp, da bin ich gespannt, welche Meinung du hast.
Ich?
Ja.
Also, Punkt Nummer 1. Politische Börsen haben kurze Beine. Punkt Nummer 2. Die Linken sind immer gut darin, das sieht man auch in Deutschland, sich immer gegenseitig kaputt zu machen. Deswegen wird am Ende meines Erachtens nach dort eh nichts rauskommen. Und das sagt auch Holger Schmieding, Chefsvolkswirt von Berenberg. Die Gefahr einer radikalen Regierung ist abgewendet worden. Weder die rechten Kräfte können alleine regieren, noch die linke Volksfront. Und somit Es ist alles immer ein Kompromiss. Es wird, glaube ich, nicht so schlimm werden, wie es ist, weil wenn man Geld haben will, braucht man natürlich auch Unternehmen, die Geld schaffen. Und am Ende sieht man ja meistens, dass linke Politik eher schlecht ist für die unteren und mittleren Einkommen. Deswegen, ich glaube, so viel wird nicht passieren tatsächlich. Ich werde total ruhig, und wenn es geile französische Unternehmen gibt, Elforma, Air Liquide, L'Oréal, so be it, dann nutzen wir die Rücksetzer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen in Deutschland, das Kunde ist bei Air Liquide, auf einmal aufhört, da, weil da irgendwelche linken Muftis da an der Macht sind. Nee. Also wenn mich dieser Podcast, diese Selbstfindung, dieser Jakobsweg mit dir hier eines gelehrt hat, dann ist es entspannt bleiben, sich die Unternehmen angucken, und politisch gesehen kommt eh am Ende alles was anders. Ja. Und deswegen, ich glaube auch ganz, so doof es ist, ich glaube nicht, dass Donald Trump schlimm wird für die Börsen. Ich glaube nicht, dass Joe Biden schlimm wäre für die Börsen, weil meistens die Politiker wollen immer 4 Jahre was ändern. Schön, dass wir sie haben, aber am Ende, ja, das ist alles absehbar. Und ich glaube, dass ein Unternehmen wie L'Oréal, Air Liquide, Veolia, LVMH, die werden in 10 Jahren mehr Geld verdienen als heute.
Ja, vielleicht Pernod Ricard noch viel mehr als vorher. Ja, gerade genau. Wenn die linke Regierung ist, saufen mehr. Ja, kann genau, ja sein.
Saufen für
das Geld. Aber Geld. Ich habe auch noch eine...
Wie siehst du es denn?
Also es ist natürlich so, dass ich definitiv nicht reagieren würde darauf. Erstens deswegen, weil die Linke, die ja dort ein Konglomerat aus vielen linken Parteien ist,
genau,
auch dort fragmentiert ist.
Da sind ja auch Antisemiten dabei, ja.
Also das sind ganz, ganz Linke, so wie wir sie kennen, von Linksextremismus. Und da sind welche dabei, die sind so links, wie Scholz links ist. Also irgendwo knapp an der Mitte,
knapp mit Tendenz,
dass ich ein bisschen links humpel. Ne? Also es ist im Prinzip so ein sehr großes Potpourri, und deswegen fordern dort natürlich innerhalb dieser Linken, die gewonnen hat, am Ende auch einen großen Teil genau das nicht. Und dazu kommt natürlich noch, dass gerade auch die Napoleon-Regierung, mal nicht schlecht, Macron-Regierung natürlich weiterhin da ist. Und dass sie sich jetzt, ich sag mal, so im Wege stehen, dass da eh nichts durchkommt. Egal aus welcher Richtung, genau. Weder Macron kann noch irgendwas machen, noch Napoleon, noch die Linke. Also im Prinzip ist das aktuell eher so ein Stillstand. Hier geht es nur noch ums Verwalten. Und wenn dann die nächsten Wahlen sind, dann könnte es natürlich schon wieder anders aussehen. Aber bis dahin würde ich mir da überhaupt gar keinen Kopf machen. Und am Ende des Tages, selbst wenn eine Übergewinnsteuer eingeführt werden sollte, auch damit wird das Unternehmen irgendwann gut operieren. Und heißt ja auch nicht unbedingt, dass die Steuer bei 100% sein muss dann. Ne? Ja. Also wenn die jetzt auf 5% wäre, es ein Riesenerfolg für die Linken und verkraftbar wahrscheinlich für gute
Französische. Weißt du, was ich glaube? Die Leute, die in Deutschland in französische Aktien investieren, die haben ja, denen ist das eh egal.
Die schlucken
schon die Quellensteuer.
Ja, und das ist ja eh schon eine Übergewinnsteuer.
Ja, genau. Deswegen, also.
Nee, nichts machen.
Ob ich jetzt ein ETF auf den CAC 40 kaufen würde, ich glaube nicht.
Kannst du kurz sagen, was das ist?
Das ist der Leitindex aus Frankreich.
Kennen ja viele nicht.
Und wie der Name schon sagt, der ist kacke gelaufen die letzten Jahre. In 5 Jahren 36%, in 10 Jahren 73%. Also hier zeigt sich auch wieder ganz klar,
viele
Stockpicking ist einfach hier der Weg zu gehen. Macht's euch nicht so heiß. Und wenn ihr Bedenken habt, das ist wie so ein gutes Essen. Ja, man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Und ich muss nicht in Frankreich investieren. Es gibt so viele Möglichkeiten auf der Welt, in andere Unternehmen zu investieren. Und wenn ich Bedenken habe und sage, nee, ich sehe das total anders wie Marcel oder Philipp, dann schreibt uns das in die Kommentare. Vielleicht lebt Napoleon ja doch noch.
Ja,
nein, also ja, man weiß nicht. Ihr wisst, was wir meinen.
Ja.
Genau. Man muss nicht auf jeder Party mit dabei sein.
Aber ich würde deswegen nicht verkaufen, weil ich jetzt in LVMH oder irgendwo in französischen Unternehmen investiert bin, würde ich jetzt nicht diese Position in Frage stellen aufgrund kurzfristiger Wünsche irgendwelcher Politiker. Da würde ich mir auch gar kein Feuer machen. Off. Gar nicht drüber nachdenken.
Wir bleiben politisch heute. Das ist ganz interessant. Es wurde ja eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Steuerrabatte für Ausländer. Und ich muss ehrlich sagen, Marcel, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, verdammt, ich kann nur einmal im Jahr mein Geschlecht ändern, aber immer noch nicht meine Nationalität. Wie wäre es, wenn ich jetzt auf einmal eine französische Frau werden würde am nächsten Jahr? Geht aber nicht. Ich könnte nur eine deutsche Frau werden. Also, wir haben es gelesen. Steuerrabatte für Ausländer sollen kommen. Und laut der Ampelregierung sollen zukünftig neue zugewanderte Fachkräfte in den ersten 3 Jahren 30, 20 und 10% vom Bruttolohn steuerfrei stellen können, um mehr von ihnen ins Land zu holen. Also, das ist ja eigentlich immer mal ein interessanter Anreiz. Jetzt verstehe ich natürlich, dass einige sagen, das kannst du nicht bringen, wir machen schon viel mehr und jeder, der hier in Deutschland arbeitet, wird nicht davon, also der hat davon nichts. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind eine Industrienation, wir sind ein Industrieland. Wir stehen vor einer riesen Transformation unserer Wirtschaft. Wir brauchen Fachkräfte. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch alle, die hier zuhören, sehen, glaube ich, in ihrem tagtäglichen Leben in den Unternehmen, dass wir eigentlich Personalmangel von Fachkräften haben. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie sieht es denn eigentlich in Europa sonst wo aus? Und Marcel, ich kann jetzt schon mal sagen, dass laut einer Auswertung der OECD vom Juni gewähren, wir haben 38 Mitgliedstaaten in der OECD. Was denkst du, wie viele dieser Staaten haben diese Art von Rabatten für Fachkräfte?
Die Rabatte, ach so, ich dachte, Das Problem. Das Problem, hätte ich gesagt, haben sehr viele
haben
Länder.
Alle.
Oder nahezu alle. Und Die Rabatte, das ist kein großer Teil, hätte ich gesagt.
24 von 38.
Tatsächlich.
Hätte ich persönlich nie für möglich gehalten. Mhm. Da sieht man wieder, dass man erstmal kurz mal rausspringen muss,
die Bubble verlassen muss.
Und die von der Ampel angepeilte Variante, also die Gewährung von Freibeträgen bei der Lohnsteuer, die besteht laut OECD schon in 10 Mitgliedstaaten. In Österreich, Frankreich, Griechenland, haben wir wieder Frankreich, Niederlanden, Italien, Irland, Korea, Polen, Schweden und Island. Und Carsten Linnemann schießt natürlich jetzt dagegen, auch als Oppositioneller. Ich finde Carsten Linnemann. Linnemann, ich schätze ihn sehr. Er sagt, Leistung muss sich doch für alle lohnen, jeden Tag zur Arbeit gehen und unseren Staat am Laufen zu halten. Das zeigt natürlich auch wieder, hier wird gerade so ein bisschen versucht, wieder polemische Gegenpolitik zu machen. Ja, anstatt, dass man es einfach besser... Ja, aber unsere Regierung, und das sage ich auch wieder, die könnten es doch besser erklären. Die könnten doch sagen, passt auf, 38 Länder in der OECD haben alle das Problem, 24 davon. Wir wollen nicht, dass die Fachkräfte gehen. Dahin, hierhin oder dahin. Wir wollen, dass sie zu uns kommen und unsere Wirtschaft beflügeln. Naja, egal. Und in Deutschland soll es nur 3 Jahre sein. In den anderen Ländern ist es auf 5 Jahre. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich bin total der Meinung, wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Wir können jetzt nicht einfach wieder dieses nationalistische Denken haben und sagen, oh nee, das können wir nicht machen. Sondern ich finde, wenn das andere schon machen, dann ist halt auch dieser Wettbewerb um gute Fachkräfte. Wichtig ist, hier soll es auch eine Gehaltsuntergrenze geben. Bedeutet, du musst, da wird gerade darüber diskutiert, zwischen 40.000 und 50.000 Euro Jahresgehalt haben, damit du in diesen Genuss dieser Steuervorteile kommst. Und ich glaube, das ist ja auch so, wo die Mittelschicht anfängt. So von einem Jahresgehalt, wo man sagt, genau diese Leute, diese Menschen brauchen wir. Und jetzt möchte ich erstmal deine Meinung dazu haben und wir sind ja nicht nur ein Podcast, der hier irgendwas anspricht und keine Lösung bietet, weil ich habe eine Lösung dann auch noch für dein Depot mit dabei.
Oh, das ist schön. Ich verstehe den Punkt, auch den Ansatz. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, ich weiß jetzt nicht genau die Meinung von Carsten Linnemann, aber ich kann mir gut vorstellen, was er damit meint. Der aktuelle Grund, warum ja viele sich für andere Länder entscheiden, ist ja neben der Sprache auch sehr viel Bürokratie, sehr hohe Abgabenlast, die natürlich im Vergleich zu anderen einfach eine Nachteil darstellt, weshalb man eben nicht, und natürlich auch ein bisschen die Außenwirkung, dass wir jetzt mittlerweile nicht mehr so gesonnen sind für Ausländer, leider Gottes, ne? Muss man ja auch sagen. Und ich glaube, da hätte man auch generell für alle einfach weniger Bürokratie, das kann für alle gut sein, würde vielleicht auch einen viel größeren Hebel schaffen, eben auch dementsprechend es zu schaffen, dann vielleicht einfach die Abgaben ein bisschen zu senken generell, wäre natürlich auch gut wiederum als Anreiz, ne? Dann ist man wirklich wettbewerbsfähiger. Und wenn man dann noch zusätzlich sowas macht, ist das sicherlich auch etwas. Aber ich glaube, der größere Anteil würde schon mehr Wirkung erzielen, wenn man einfach genau an diesem Problem, warum die Leute sich gerade für andere Länder entscheiden, wenn man das schon mal ein bisschen runtersetzt als Hürde und wenn man das dann noch als Gimmick oben drauf gibt, zu sagen, okay, wäre cool, wenn ihr wirklich hierher kommt und dann da nochmal ein Ausrufezeichen hinter diesen Forderungen stecken, das wäre auf jeden Fall, finde ich, der bessere Ansatz, der gesamtheitlichere Ansatz, aber ja.
Wenn man jetzt davon ausgeht, Marcel, dass das so kommt, dann ist natürlich die Frage, wie können wir als Aktionäre davon profitieren? Und da ist mir spontan eingefallen, ein Unternehmen, das als Geschäftsmodell hat, im kaufmännischen und im IT-Bereich spezialisierte Personaldienstleistungsunternehmen für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interimmanagement, nämlich Amadeus Fire. Und Amadeus Fire ist meines Erachtens nach aktuell günstig bewertet. KGV 12, Dividendenrendite 5,2% und ein KUV von 1,23. Und sollte das so durchgehen, könnte ich mir vorstellen, dass hier ein bisschen Fantasie ist, allein im ganzen Personalvermittlungsbereich. Wie siehst du das?
Ja, Amadeus Fire ist ein Top-Unternehmen aus der zweiten Reihe in Deutschland und natürlich werden die davon profitieren. Sie haben aktuell eine sehr, sehr stabile, muss man sie erstmal tragen, diese Seitwärtsphase, die tut schon ziemlich weh, was, ich sag mal, auch die Opportunität der anderen Aktien angeht. Trotzdem muss man sagen, eigentlich ein Dauerläufer, ein Thema, was sie, oder wovon sie definitiv weiter profitieren werden, weiter wachsen werden, weil einfach der Mangel bleibt und ist, ne, wird nicht von heute auf morgen komplett erledigt sein. Und selbst wenn man die Bürokratie abbaut, wird das nicht passieren. Selbst wenn man die Abgaben runtersetzt, weil nicht so viele werden auf einmal kommen. Nee. Und dann hier die Lücken, die ja wirklich enorm sind in der Wirtschaft, an Arbeitsplätze, die benötigt werden. Insofern glaube ich, ist das definitiv eine gute Idee.
Ja. Ich glaube aber auch, dass man in dieser Aktie einfach auch sieht, in den letzten 5 Jahren minus 7,04%, dass auch sie Probleme haben, Fachkräfte zu gewinnen. Ja, also ich glaube, das könnte der Aktie, 52 Wochen tiefer bei 101,40 Euro, aktuell steht sie bei 105,60 Euro, doch nochmal einen kleinen Aufschrieb geben. Also wäre für mich kein langfristiges Investment. Ich glaube, wenn, dann könnte man hier spekulativ einsteigen. Und ich spekuliere jetzt mit. Mhm. Ich sage, die Aktie wird bis Ende des Jahres noch um 15% steigen.
Nur?
Ja, nur in 6 Monaten. Noch nicht mal, wir sind Mitte Juli.
Ja, gut, ich sehe den Chart jetzt vor mir. Ich glaube, das ist sogar jetzt nicht mal so mutig. Aber ja, das ist tatsächlich, also da ist gut. Generell kann man sich immer über 15% freuen, keine Frage.
Ja.
Ja, also es ist natürlich demütig und tatsächlich ist da auch der Widerstand in etwa bei 15%, wenn die gelaufen ist.
Ich könnte auch sagen, einfach den Markt schlagen.
Nee, dann bleib mal bei den 15. Den Punkt, das so deutlich, so einfach soll es nicht werden. Aber nein, ich bin dabei dir. Das ist eine tolle Aktie. Ich glaube auch, dass dieser Punkt an dich gehen wird, weil die Aktie auch gerade an dem Punkt, wo sie gerade steht, eigentlich ja eher ein Kauf ist als ein Verkauf. Nicht nur wegen der günstigen Bewertung, auch charttechnisch, die Unterstützung hält jetzt schon sehr lange. Und das letztere höhere Tief, was jetzt noch länger als ein Jahr her war, ist ja auch bei 75 Euro gewesen.
Insofern. Aber ich muss natürlich auch in Betracht ziehen, Marcel, dass ich letztes Jahr hier mit Pauken und Trompeten verloren habe. Deswegen
Du machst die einfachen Dinger, ich mach die schweren Dinger.
Genau, da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's denn jetzt mit einem Heineken? Ich sehe hier unten noch in der Box ein paar Heineken.
Ja, das wäre jetzt nicht
schön. Schön warm bei 28 Grad im Podcast-Zimmer.
Das wäre herrlich, ne? Aber nein, wir wollen natürlich hier nicht für Alkohol werben, aber zumindest für die Aktien. Da kann man durchaus mal einen Blick drauf werfen. Und zwar Carlsberg hat die Woche, gleich Anfang der Woche, eine Übernahme bekannt gegeben. Und zwar übernehmen sie den britischen Getränkeproduzenten Britvic. Mhm. Sie machen nur alkoholfreie Getränke und das ist so ein bisschen auch der Kern von dem, was man ja auch von den großen Bierunternehmen auch kennt. Für 4,2 Milliarden Dollar gibt es da doch eine schön deutliche Übernahme, muss man sagen. Und Carlsberg diversifiziert eben das bisher schon, trotzdem schon breit gestreute Portfolio einfach weiter und erweitert es eben gerade auch in dem Segment der alkoholfreien Getränke. Und sofort hat man schon 2 Angebote abgelehnt von Carlsberg. Nun das dritte Angebot ist eben hoch genug, dass die Britvic das Management und auch der Vorstand und Aufsichtsrat da eben zustimmt, dass man diese Übernahme tätigt. Auch für PepsiCo ist das ein Thema, weil nämlich schon lange Verträge mit Britvic bestehen fürs Abfüllen, für den Vertrieb von den PepsiCo-Produkten. Und ich finde es ein spannender Deal, weil es natürlich wieder mal zeigt, wie auch Heineken schon, auch Carlsberg sich weiter breiter aufstellen, auch im Bereich außerhalb des Alkohols. Und das ist ein Trend, den wir ja schon lange beobachten können, nicht nur in den Supermärkten, weil auch diese Abteilung wird immer größer, ne? Also 0,0 Bier oder auch Radler 0,0, ja, ist ja so schon kein Alkohol und das noch. Also sind ja alles Punkte, die durchaus eine Rolle spielen. Ja. Aber umso besser ist, hat man die Auswahl als Kunde zu sagen, okay, jetzt kann ich hier noch breiter diversifizieren. Und für Carlsberg und für die Aktionäre ist das sicherlich auch ein echter Zugewinn. Ich habe mal geschaut, was Britvic so mitbringt, aber da sie in Deutschland nicht tätig sind, kenne ich kein einziges Getränk von denen. Insofern jeder, der vielleicht ein bisschen mehr gereist ist, kann da vielleicht mehr
dazu sagen. Wie schmeckt dir denn das Bier von Carlsberg? Also magst du jetzt grundsätzlich das Bier von denen? Magst du das?
Ich mag eigentlich, also generell bin ich jetzt nicht zu Carlsberg jetzt besonders geneigt. Also, ich weiß auch nicht, ist mir eigentlich relativ egal, wenn es ein Heineken oder ein Carlsberg sind, beide sehr gut. Ja, da bin ich jetzt nicht
nach
so.
Nach 10 Stück schmecken die alle.
So eine Frage der Menge. Nein, Tatsächlich habe ich gerade überlegt, wann ich letztes Mal Carlsberg getrunken habe. Und? Tatsächlich beim EM-Gucken, ja.
Vor 4 Jahren?
Nee, schon dieses Jahr noch. So. Hier in Leipzig gibt es da eine Lokalität, wo ich gerne mal bin und mir dann doch mal so ein Getränk.
Also liebe Leute, auf den schreibt Tischzauber. Marcel auf Instagram, wenn ihr ihn mal beim Carlsberg trinken begleiten möchtet.
Auch gerne die Aktionäre, ja? Also dass er vielleicht hier, danke für den Umsatz, bin ich ja gerne dabei.
Schauen wir uns die Aktie an.
Ja.
Und die Aktie stand mal 2015 bei einem, wir reden jetzt von dänischen Kronen, 2015 bei einem Tief von 443 dänischen Kronen und ging dann hoch bis Mitte 2021 auf 1190. Aktuell stehen wir bei 877 und in den letzten 10 Jahren hat die Aktie insgesamt, was denkst du, für eine Rendite gemacht?
Ui,
0,04%. Das ist natürlich echt nicht viel und wir sehen auch, dass die Umsätze, das ist immer wie so eine Treppe, up and down.
Wie viel 0,04%, das entspricht ja quasi alkoholfrei.
Genau, richtig. Ja. Und was mir aber, also was ich erschreckend finde wieder an der ganzen Sache ist, wir sehen einfach, ich glaube, wir haben so einen gesättigten Markt in der westlichen Welt, was alkoholische Getränke angeht. Sie kaufen massivst Aktien zurück. 2018, Marcel, hatte man noch über 152 Millionen Aktien ausstehende, jetzt sind es 132. Und der reportete Earnings per Share ist teilweise auch mal negativ und schwankt. Und ich bin mir nicht so sicher, die Dividende, sie steigt zwar kontinuierlich an, die Ausschüttungsquote ist auch immer so konstant bei 50%. Ich finde die Eigenkapitalbilanz, die Eigenkapitalquote seit 2012 ist man auch hier gekippt. Sie steht jetzt aktuell bei 20%. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Unternehmen wäre, wo ich jetzt sagen würde, also du weißt selber, dass ich nicht so der Alkoholtrinker bin.
Weil du es nicht verträgst, ja.
Ja, genau, so sieht's aus, ja.
Ist auch gut so.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt langfristig in diese Aktie einsteigen wollen würde, weil die fundamentale Bewertung, so leid es mir tut, KGV für nächstes Jahr bei 15, da hat die Dividendenrendite 3,45%, dann geht da noch die Quellensteuer weg. Ich glaube, da gibt es spannendere alkoholische Unternehmen, wo man aber, glaube ich, auch wirklich aufpicken muss, dass man sich hier nicht die Finger verbrennt. Und für mich ist Finger verbrennen dann auch, wenn man es nicht schafft, den Markt zu schlagen.
Ja, macht Sinn. Trotzdem, das war jetzt die Rückblende am Ende der Zahlen. Ja, das, was ja im Prinzip die Übernahme tätigen soll, ist ja genau das wieder zu erreichen, Wachstum. Ja. Und das sieht man ja im Chart von Carlsberg, dass im Prinzip da jetzt wenig Wachstum drin ist. Ja, also ist wenig zu erwarten. Und deswegen die Seitwärtsphase weiterhin intakt. Aber die Übernahme kann natürlich dazu führen, dass man so langsam wieder so in die richtige Richtung läuft. Und als Investment sehe ich es jetzt auch nicht unbedingt, aber es ist erstmal eine spannende Geschichte. Vor allem können Sie daraus natürlich auch schnell mal wieder eine neue Etappe in Ihrem Aufwärtstrend, der sehr langfristig agiert, ermöglichen.
Also, wer überzeugt ist, dass hier jetzt das Wachstum anzieht, der hat hier die Möglichkeit, innerhalb der Nähe des 52-Wochen-Tiefs hier vielleicht eine erste Position aufzubauen.
Genau, durchaus denkbar.
Bist du dieses Jahr eigentlich schon im Urlaub gewesen?
Nein,
ich habe noch nicht einen einzigen Urlaub gemacht. Wirst du dieses Jahr noch Urlaub machen?
Ja.
Wo geht's hin? Hast du was
gebucht? Es geht an die Ostsee, liebe Grüße an die Teilnehmer. Und
wann?
2 Wochen.
Ja. Ehrlich? Und das sagst du mir jetzt?
Ja, müssen wir uns vorbereiten. Ja. Das sehen wir uns von Weitem. Ne? Ich werde im Hintergrund des Meeres rauschen.
Ui.
Ne? Ja, also genau, Ostsee, ja, und Mallorca ist ja auch nochmal ein Thema.
Aber du hast hoffentlich nicht über FTI gebucht.
Nein.
Genau, nein. Die sind ja pleite und ja, ich glaube, Marcel, dass man aktuell eine spekulative Chance haben könnte bei der Aktie von TUI. Hast du über TUI gebucht?
Nein.
Auch nicht.
Auch nicht.
Der Reisekonzern TUI, dessen Aktie in den letzten 5 Jahren um 72,31% gefallen ist und die steht heute bei 6,66 €. 666, die Zahl des Teufels, wenn das keine teuflisch guten Zeichen sind. Die will nämlich weiter Gas geben. Oder soll man jetzt sagen, den Aktienkurs befeuern wie in der Hölle? Sie wollen nämlich die Zahl ihrer Hotels deutlich steigern, weil das ein sehr lukratives Geschäftsmodell ist. Also der Betrieb von Hotel. Und sie haben aktuell 424 Hotels unter den Namen wie TUI Blue, TUI Blue Rio, TUI Suneo, den Robinson Club und die Luxusmarke The Mora haben sie. Und mittelfristig soll diese Zahl auf 600 wachsen. Deswegen will man jetzt mittels externe Investoren. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man diesen Fonds auflegt, diesen Hotelfonds. Will man jetzt weiterhin mit Hansa Invest nochmal einen auflegen und Ziel ist es, 500 Millionen Euro einzusammeln und laut Krüger hat der Fonds mittlerweile die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen, also der alte. Und Es wurde in zwei Hotels investiert. An einem dritten wird gerade gearbeitet. Die Performance des Fonds ist jetzt schon besser als prognostiziert. Auch Kreuzfahrten werden immer wichtiger. Deswegen ist man so im Überlegen, eine Insel zu kaufen, nämlich in Vietnam, neben dem Robinson Club. Da gibt es nämlich noch ein Grundstück. Und dann könnten Kreuzfahrer dort aussteigen und einen Tag Strand mit Service haben. Ich frage mich, ob man das buchen würde und ob es das wert ist, in einen Fonds zu investieren, damit Kreuzfahrer von Bord gehen können und einen Strandtag mit Service genießen können. Ich weiß nicht, aber eigentlich müsste doch jetzt meiner Logik zufolge, wir haben auch andere Reiseveranstalter schon dieses Jahr gesehen, oder jetzt in den letzten zwei Tagen, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die haben Quartalszahlen vorgelegt, da sind die Buchungen um über 100% gestiegen. Und ich sehe hier das nicht eingepreist bei einer TUI, die einfach mal seit Jahresbeginn -7% hingelegt hat. Also entweder war das schon viel früher eingepreist, dass es zu so einer Pleite kommt von FTE, oder ich glaube, diese Aktie könnte sehr positiv überraschen bei den nächsten Quartalszahlen. Wie siehst du's?
Ja, ich glaube, diese Einmaleffekte kann es geben. Mhm. Die Frage ist, wie sich das mehr dann auch festigt in Zukunft. Weil du gefragt hast, wo ich überall gebucht habe, ich habe einfach bei Bookings klassisch gebucht.
Ah, ja.
Und das ist halt so für mich so Branchenleader, genauso wie Airbnb, da weiß ich, das läuft, das ist bekannt genug und auch gut genug im Login-Effekt. Bei TUI sehe ich immer noch diesen ganzen großen Reisebüro-Komplex, den sie ja trotzdem noch haben. Also da ist dann auch noch relativ verhältnismäßig wenig online. Also diese Kostenstruktur ist schwierig und deine Königsdisziplin sind ja Kennzahlen. Wenn ich mir die Verschuldung weiterhin anschaue, ist es halt immer noch sehr muss man auch erstmal dran arbeiten. Da ist natürlich auch mal schwierig, an Geld zu kommen. Deswegen gibt man hier natürlich andere Mittel, versucht man andere Mittel in Bewegung zu setzen. Ich finde die Idee gut. Generell, es macht Sinn, mehr Hotels zu investieren. Ne? Also ich glaube, Corona war da mal ein Einmaleffekt, der wehtat, aber alle anderen Sachen dürften tendenziell mit Hotelgeschäft sehr, sehr gut laufen. Sieht man ja auch an Marriott und Co., die da Allzeithochs erreicht haben, erneute. Und für mich ist TUI tatsächlich ein Patient. Ich würde ihn wieder kaufen als Investment, ich würde sie maximal als Trading oder dann
was
auch
sagst
mit
du
dem
jetzt,
Risiko.
Wenn jetzt hier die Trader sagen, oh, Marcel, hau mal einen raus zu deinem Chart.
Ja, auch selbst zu dem Chart, also eine Bodenbildung kann man noch nur erahnen, ist noch nicht wirklich sicher, bei 6 Euro wäre da unter, auch wieder knapp 11-12% unter dem, wo es gerade steht. Also richtig Impuls sehe ich hier nicht. Wenn es hier Impuls gibt, dann ist natürlich hier Möglichkeit, dass die Aktie ausbricht aus diesem Abwärtstrend und dann wirklich mal eine Zeit lang sich erholt Richtung vielleicht auch 15, 20 Euro, wäre natürlich riesig, wer das mitnimmt. Aber ob das passiert und wie das eintritt bei diesem insgesamt doch noch Patienten, den man ja so festhalten muss, bin ich vorsichtig, wäre ich nicht mit dabei. Meine Spekulation diese Woche ist, dass die TUI-Aktie die 5 Euro nochmal erreicht. Das sind dann eben mehr als 15%.
TUI wird bis Ende 2024 nochmal
die 5-Euro-Linie kreuzen.
Die 5-Euro erreichen. Ausrufezeichen. Ja, schön. Nehme ich so an. 5, das wäre natürlich nochmal eine ganz schöne Downside, ne? Mhm. Aber du weißt vielleicht auch mehr.
Ich weiß da mehr. Ich würde immer mit den Branchen, also allein schon, also weiß ich nicht, gut, das ist jetzt, weil ich vielleicht ein bisschen das beobachte, aber für jemand, der sagt so, ich
32%.
Ich habe die FTI-Pleite mitgemacht, jetzt buche ich generell nur noch eigenständig. Keine Pauschalreisen mehr, bla bla bla.
Glaubst du?
Kann ich mir vorstellen, dass es Menschen sagen, die bei FTI also richtig auf die, man muss ja sagen, richtig aufs blaue Auge bekommen haben, dann glaube ich, dass die es vielleicht sogar überlegen, kommt, dann buche ich lieber selber bei Bookings, buche mir den Flug, habt aber immer noch das Risiko, dass ausfällt oder was nicht funktioniert, aber habt zumindest dieses Risiko weniger. Also sprich, geschädigt von diesem Geschäftsmodell, von diesem exakt, wie es TUI macht.
Ja.
Andererseits.
Wir waren ja auf Kreuzfahrt und da waren wir auch im TUI-Reisebüro und ich will jetzt nicht sagen, dass der Service grandios war. Er war halt nicht grandios.
Na gut, immerhin.
Das war
9 von 10 Sternen meinst du?
Der Witz war gut.
Naja, okay, haben wir das auch.
Ja.
Also,
schreibt uns eure Erfahrungen mit TUI gerne in die Kommentare.
Ja, gerne auch eure Überzeugung, ob die Aktie oder nein. Ne? Das wird natürlich immer spannend. Ich habe Übernahmen mitgebracht. Zum einen gab es Anfang der Woche eine große Übernahme von Eli Lilly.
Aha.
Sie übernehmen Morphic und Morphic ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches aktuell $57 pro Aktie kostet, weil das gezahlt wird von Eli Lilly. $3,2 Milliarden heißt das insgesamt für Eli Lilly, dass sie bar in die Hand nehmen müssen, um die Aktien zu erwerben, die noch ausstehenden. Das heißt, auch hier gibt es einen 77-prozentigen Aufschlag für das Unternehmen Morphic. Drittes Quartal abgeschlossen soll diese Übernahme sein. Ist also auch relativ schnell auch erledigt. gibt es keine großen Bedenken, auch seitens der Regulatorik. Eli Lilly erweitert so das Immunologie-Portfolio und Morphic entwickelt ein Portfolio oraler Therapien zur Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen, darunter Autoimmun, Herz, Kreislauf, Stoffwechselerkrankungen, Fibrose und Krebs. Also das beste Medikament des Unternehmens ist aktuell in der Phase 2, das sind aber mehrere. Sprich, hier muss man natürlich, also hat man wahrscheinlich gute Daten, dass man auch sehr gute Chancen hat, in die Phase 3 zu kommen, weshalb das Eli Lilly in Betracht gezogen hat, das Ganze hier zu erweitern. Finde ich erstmal spannend, weil sie wissen natürlich mehr als wir. Wenn sie die Daten anschauen von Phase 2, sehen sie natürlich dann schon mehr Wahrscheinlichkeit, sind auch mehrere Kandidaten in Phase 2, aber das am weitesten fortgeschrittenste ist in Phase 2 und wenn es dann natürlich läuft, sind das natürlich auch viele, ich sag mal, klassische Erkrankungen, die natürlich auch einen großen Markt treffen, ne? Keine Frage. Und dann gibt es noch ein zweites und zwar.
Wollen wir uns erst die Aktie angucken? Gerne.
Schau mal Eli Lilly an.
Ist die Aktie hat gemacht in einem Jahr, und jetzt haltet euch fest, 107,38%. Hat eine Market Cap, Marcel, von 846 Milliarden US-Dollar.
Krass, ja.
Und ein KGV von 68. Wahnsinn. So ein Dickschiff. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einer der teuersten Aktien ist in diesem.
Die teuerste Pharma-Aktie.
Na, ich glaube auch so allgemein weltweit mit einer der teuersten in diesem Market Cap Bereich von über 600 Milliarden Dollar. Glaubst du, da gibt es noch eine Aktie, die noch teurer ist?
Du meinst es in
vom KGV her alles was über 700 Milliarden Dollar wert? Glaube ich eher nicht. Stimmt. Die Wachstumsaussichten sind gut, ja. Also Umsätze sollen um 18% zulegen. Also auch der Umsatz soll ein bisschen weniger werden. Die Gewinne sollen auch nicht mehr so schnell wachsen. Wir reden hier so um die 30%. Aber nichtsdestotrotz, ganz wichtig, ist es einfach so, dass die Aktie selbst 2026 auf dem aktuellen Niveau und bei den Wachstumszahlen, die kommen, noch ein KGV von 37 hat. Ich wäre skeptisch mit einem Einstieg, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich auch schon vor einem halben Jahr skeptisch mit dem Einstieg gewesen und auch vor einem Jahr. Deswegen, ja, kaufen würde ich nicht. Kann aber auch niemanden verübeln, der sagt, hier gehe ich mal mit einer kleinen Position, dass ich mal im Zehenwasser habe. Oder mit einer großen Position rein, aber die Aktie hat in 5 Jahren einfach mal 720% gemacht. Wahnsinn.
Wie hat nur das gemacht in der Zeit?
Oh, nicht so viel.
Schau du mal, das ist nämlich interessant, weil am Ende sind sie ja genau aus dem Grund auch mitgetrieben. Wieder Lilly, der
ja. Novo hat 513 gemacht.
Ja, und da sagen wir ja, also da würde ich sagen auch ja, Buy and Hold, weil genau. gleiche Geschichte, gleiches Thema, die bedient und am Ende die Studien zeigen ja auch, dass selbst die Mounjaro, also sprich die Eli Lilly Produkte sogar mehr
soll
Gewicht,
noch, sein,
ne? Noch mehr Gewicht verlieren, als es Ozempic macht. Nichtsdestotrotz heißt es jetzt nicht für Ozempic und für Novo Nordisk, dass es jetzt schlecht laufen wird, weil der Markt ist einfach groß genug und die Wirkung groß genug, auch von Ozempic, keine
das
Frage.
Das Unternehmen zahlt seit 34 Jahren eine Dividende. Und erhöht diese auch seit 9 Jahren. Natürlich muss ja euch jetzt klar sein, wenn ihr hier einsteigt, habt ihr eine Dividendenrendite von 0,55%.
Ja.
Das ist nicht sehr viel. Also man
ist vielleicht nicht der Grund, warum man es kauft.
Ja. Genau, der Grund, warum man es kauft. Und auch sollte man nicht erwarten, dass das hier ein mega Dividendenwachstumswert ist. Ja, also das dauert ein paar Jahre, bis wir hier, selbst wenn wir hier 10-15% Erhöhungen sehen, das dauert ein paar Jahre, bis hier mal spürbar was auf dem Konto kommt, außer man investiert natürlich hier 300.000 Euro.
Ja, oder vielleicht liegt auch ein Hebel hier. Ich glaube, gerade auch das Thema jetzt, wo viel Geld in die Kassen gespielt wird durch dieses Mounjaro, also sprich diesen Ozempic-Alternative, dann die Möglichkeiten der Alzheimer-Medikamente, die sie ja auch haben, die ja riesige Umsätze generieren können.
Also der Markt sieht etwas, was ich nicht sehe.
Punkt. Ja, genau. Ja. Es ist ja vielleicht auch schon ein bisschen zu viel gesehen, als aktuell reinkommt. Ne? Also vor allem auch auf kurzfristiger Basis. Sehr langfristig, glaube ich, ist das immer noch ein geiles Unternehmen, was wirklich hervorragende Renditen abwerfen wird, vor allen Dingen im Kursgewinn. Aber, und vielleicht auch dahingehend dann im Hebel mit mehr Dividendensteigerungen, wenn das alles auch richtig wirkt und auch ausgebaut ist, sodass der Markt bedient wird, die Cashflows steigen und dann kann man da natürlich auch mehr an die Aktionäre ausschütten. Also im Verhältnis zu dem, was jetzt der Kurs auch gemacht hat.
Aber ich muss eins sagen, Marcel, ich finde die Payout-Ratio schon relativ hoch. Also man zahlt aktuell schon 64% der Gewinne aus.
Genau, ja, aber das wenn man jetzt denkt, wie hoch stark sie wachsen und die Gewinne dann so wirklich mitwachsen.
Wenn
das
so mit war,
wächst, das, was sie ja zuletzt auch gemacht haben, war Wahnsinn. Also die Zahlen, die sie gebracht haben, waren ja hervorragend. Ne? Da, wenn man das so mit in diese Statistik mal einfließen lässt, dann ist das in Zukunft auch noch ein richtig gutes Ding. Aber ja, ich bin bei dir, Eli Lilly wäre mir aktuell zu teuer zum Kaufen. Definitiv, bei Novo Nordisk würde ich das ein bisschen anders sehen. Trotzdem, wer sie hat, sollte sie halten und bitte nicht verkaufen. Ja. Bitte nicht verkaufen, wahrscheinlich wird man es bereuen. Ein nächstes Unternehmen, eine nächste Übernahme, die ich finde relativ spannend, weil sie mich auch betrifft, habe sie im Depot, und zwar Illumina. Sie übernehmen Fluent Biosciences. Und Fluent Biosciences ist ein Entwickler einer Einzell-Zelltechnologie. sogenanntes, also ihr Produkt heißt PIP-SEC 5 und wird eben das Illumina-Portfolio integriert und dann natürlich auch deutlich ausgeweitet werden im Vertrieb. Und Illumina selber stellt ja so die Maschinen her, um Gene zu sequenzieren. Ne? Also im Prinzip für alle Labore geeignet, für sämtliche Kliniken, die da Kunde sind. Und dieses, ja, dieses neue Produkt, was jetzt mit integriert wird, kann natürlich dann, ich sag mal, gerade auch bei diesen immer wiederkehrenden Umsätzen aus dem Bereich der, ja, der Verbrauchsmaterialien natürlich hier noch das Portfolio sehr gut ergänzen. Und der Vorteil von diesem Produkt ist, was sie jetzt übernommen haben, es verringert die Fehlerquote bei der Sequenzierung nochmal deutlichst, drastisch. Das geht durch eine bestimmte Zusammensetzung von dem Produkt eben selbst. Eine weitere Aktie, ein Unternehmen, welches da ein Konkurrent ist, heißt 10x Genomics. Sie sind Konkurrent von Fluent Biosciences und die sind stark gefallen nach dieser Nachricht, weil Fluent natürlich jetzt als Wettbewerber einen riesen Markt vor sich hat mit diesem Produkt, weil Illumina kann einfach auf die ganzen Kanäle, auf die ganzen vorhandenen Kontakte einfach weiter schalten. Und jetzt hat man natürlich die Details der Übernahme nicht bekannt gegeben. Ich hoffe, dass Illumina diese Übernahme besser macht als Crail. Das lief ja total nach hinten los.
Das hat man damals einfach so übernommen.
Man hat es ohne die Erlaubnis der Behörden übernommen. Und das hat richtig gekostet. Deswegen sind diese Verluste auch zu sehen in diesen in den letzten Kennzahlen. Das musste man eigentlich bereinigen. Und dazu natürlich noch diese rückwirkende Nachfrage. Und Crail wurde ja nun abgespalten. Ich habe sie im Depot aktuell. Eine Aktie habe ich bekommen für meinen.
Was wirst du machen? Eis kaufen?
Ja, ich weiß nicht, was mit 14 Euro, da sind mir die Gebühren dann noch zu hoch. 14 Euro kostet die eine. Also die habe ich jetzt einfach drin liegen, weil die Abspaltung nun mal so stattgefunden hat. Und naja, jedenfalls glaube ich, dass die Aktie Illumina aber jetzt eine Chance hat. Gerade nicht nur wegen dieser, also A, man hat Crail endlich abgespalten. Das ist weg.
Ja.
Die ganzen Schäden sind durch, also sprich auch die ganzen Strafen sind soweit durch. Man hat ja jetzt so langsam wieder das Nach-Corona-Tief, man hat dieses Tief erreicht, es geht langsam wieder aufwärts, Gewinn soll oder Wachstum soll wieder zurückkehren und dementsprechend finde ich die Bewertung jetzt auf das nächste Jahr und das übernächste Jahr gar nicht so schlecht, durchaus interessant, weshalb ich überlege, ja nochmal aufzustocken, auch wenn die Position eigentlich schon relativ groß ist, aber ich würde es trotzdem machen, weil ich überzeugt bin, dass Illumina hier sehr langfristig sehr viel Erfolg haben wird mit dem und Gensequenzierung machen wir uns nichts vor, Medikamente sind das A und O und natürlich auch das ganze Thema Gene wird da nicht drumherum laufen und da macht es auch immer wieder Sinn, neuere Sachen zu holen, die natürlich noch aktueller sind, noch besser, noch schneller. Dann kommt das Thema KI dazu, was natürlich da auch nochmal die Auswertung erleichtert und dann wird natürlich die Nachfrage nach solchen Maschinen wieder größer. Also da sehe ich natürlich schon eine große Chance. Hoffe nur, dass es da besser machen als bei Crail. Immerhin, es gibt einen neuen Manager, der vielleicht sowas wie Crail nicht machen
will. Ich bin total gespannt, was du berichten wirst, wie die Aktie sich so entwickelt. Die Analysten sehen 6,5% Umsatzwachstum die nächsten Jahre. Die Gewinne sollen natürlich deutlich ansteigen. Ich weiß nicht, also ja, ich kann es mir auch nicht, ich fühle es nicht. Das ist dann auch wieder sowas, auch im Learning einfach. Ja, ich finde das cool, was sie machen, definitiv, das braucht man auch. Aber ich glaube, steht jetzt für mich nicht irgendwo auf einer Watchlist.
Du hast es zumindest in der Realität gefühlt, als dann endlich der Wirkstoff da war für gegen Corona.
Das war
mit solchen Maschinen möglich, genau.
Das ist natürlich.
Und so konnte man auch forschen und das Gen zum Beispiel von dem Covid, von den Viren quasi auseinandernehmen und da deswegen auch aufgrund dessen ein
Gegenmittel. Dank Illumina?
Ja, klar, die Geräte stehen ja überall. Bei all denen, die dann quasi, gibt es auch noch andere, die das anbieten, aber da sind sie deutlich Marktführer und dann hat es halt eine BioNTech, diese Maschinen da.
Ja.
Die hauen sich die Gene durch die Kante und schauen, was dagegen hilft. Und wenn sie da natürlich das entschlüsselt haben, können sie natürlich auch die Medikamente dagegen. Und das, finde ich, ist eigentlich so die Schaufel für alles, was medizinische Fortschritt darstellt.
Ne, ich bin gespannt.
Ja. So war es ja auch lange Zeit. Bloß dann kam halt,
Crail.
Crail und natürlich auch so erst der kleine Hype von Corona, weil da natürlich so wahnsinnig gut lief. Und danach natürlich dieser Dämpfer, weil es natürlich alles wieder auf die Normalisierung zurückkam.
Es wird spannend. Was auch spannend wird, ist natürlich, du weißt, meine Lieblingswährung auf der Welt ist natürlich Bitcoin.
Das stimmt.
Ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt hier von einer Währung sprechen kann.
Eine Kryptowährung.
Eine Kryptowährung, aber wie stabil sowas ist. Naja, ihr kennt alle meine Meinung.
Frag mal die Lira, ist auch eine Währung. Stabil ist er auch nicht.
Ja, das stimmt. Das
stimmt.
In den letzten Wochen -20%. Ich freue mich. Und jetzt soll eine deutsche Behörde diesen Kursrutsch ausgelöst haben. Hast du das mitbekommen?
Nein, gar nicht. Also
ehrlich nicht?
Ich habe keine deutsche Behörde eingeschätzt.
Weil in Deutschland, bei uns hier in Sachsen, der Innovativen, haben sie nämlich, du weißt es selber, im Januar den schlimmen Verbrecher geschnappt, der die Streaming-Plattform movie2k.to hatte.
Stimmt.
Und der Ganove hatte Bitcoins, 50.000 Stück im Wert von über 2 Milliarden Euro. Und das ist auch die bislang umfangreichste Sicherung von Bitcoins durch Strafverfolgungsbehörde in der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt ist es so, dass die Behörde anfängt, die Bitcoins zu verkaufen. Und wie kann das sein, werden jetzt einige sagen. Warum darf man jetzt einfach etwas, was beschlagnahmt ist, verkaufen? Und das liegt einfach daran, dass es erlaubt ist, auch gesetzlich, weil es könnte die Gefahr bestehen, dass diese ansonsten an erheblichen Wert verliert. Und es zeigt mir einfach, dass wenn sowas hier 20% einknackt, dass man das nicht nehmen kann, um ein stabiles Finanzsystem zu machen. Weil, Marcel, würde man jetzt 2 Milliarden Dollar oder Euro beschlagnahmen bei irgendeinem Typen oder Typin in der Garage, da würde unser Währungskurs, glaube ich, nicht in die Knie gehen um 20%. Und das zeigt einfach mal wieder, auch die Bestätigung offiziell, es ist einfach eine Verbrecherwährung. Ja, sorry.
Ja. Ja.
Und du wunderst dich, warum du nicht mehr auf movie2k.to streamen kannst.
Gibt's ja, die Seite ehrlich noch? Nein, ich glaube es nicht. Es wäre wär schon klug, wenn es zugemacht hätte.
2k.to.
Wenn ich so noch reicher wird, der Mann.
Ich gehe mal drauf, nicht, dass sie hier gleich stehen, ja.
Sehr schön.
Passiert dir noch was? Computer, oh Gott.
Da hast du wieder was eingefangen jetzt.
Ja, Werbung.
Na, klasse. Naja, haben wir das auch mal geklärt. Also, ja.
Lächerlich.
Ist lächerlich. Ist natürlich schön. Ich frage mich jetzt eher, was man mit dem Geld macht, das man einnimmt, staatlicherseits.
Ist nee, das muss schön. jetzt muss erstmal abgewartet werden,
ja,
was mit dem in dem Verfahren rauskommt. Also die können das liegt auf einem Treuhandkonto.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, dass sich das hier irgendeiner unserer Politiker in die Taschen schmiert.
Nee, ich hätte jetzt eher so als staatliche.
Ich finde, man sollte das spenden.
Ja, naja, ja. Na, überall da, wo es vielleicht wirklich benötigt. Also ja, nicht jetzt beim kleinen Oh Mann.
Aber mal schauen, wir warten mal ab. Ja. Man kann natürlich auch sehr viel Geld verdienen, Marcel, wenn man in Startups investiert.
Ja.
Nämlich zum Beispiel bei unserem heutigen Werbepartner Companisto. Und hier hat man die Möglichkeit, Eigenkapitalanteile in Form von Aktien sich auch in sein Depot buchen zu lassen. Und wir haben ja einige Gründerinnen und Gründer auch immer mal im Interview. Und du hast die Scrappies doch jetzt auch schon bei dir gehabt. Kannst du uns mal kurz sagen, was macht diese nachhaltige Altmetallentsorgung für grünen Stahl?
Ja, das, was du schon sagst. Genau, also sie haben
natürlich. Ich habe das Interview gehört. Es war sehr gut. Und sie sind kurz vorm Funding-Ziel. Es fehlen nicht mehr viel zu 1,4 Millionen Euro. Also, erzähl nochmal, was machen
ja, ist ein spannendes Geschäftsmodell. Insofern, weil natürlich Altmetall und Schrott, also nicht unbedingt beim Privaten, wie wir jetzt hier, wenn wir hier unten mal eine Stange stehen haben oder eine alte Heizung rausmarschieren, sondern schon Industriegrößen, wo man sagt, okay, da fällt immer wieder Schrott an, da, ne, alte Heizungen, die da ausgebaut werden. Da kommen sie vorbei, nehmen das mit und bringen quasi da den Kreislauf neuen Schwung, indem sie recyceln, das Geld quasi einstecken und dann natürlich auch wiederum darin investieren, das Ganze auszubauen. Also insgesamt eine Win-Win-Win-Situation, weil sie auf drei operativen Ebenen arbeiten. Wer da genauer reinhören will, gern mal noch dieses Interview anhören bei uns, natürlich in der Timeline, bei YouTube natürlich, aber auch bei den jeweiligen Podcast-Plattformen. Und das Schöne ist, man kann immer noch investieren und das ab 250 Euro. Man bekommt eben diesen Eigenkapitalanteil, also richtig eine Aktie oder eben mehrere, je nachdem, wie viel man investiert, eingebucht. Ich finde es spannend. Ich war auch überzeugt von dem Gründerteam, was ich sehr gut.
Du hast doch investiert, ne?
Ich habe sogar tatsächlich, also Disclaimer-Hinweis, eins seit langem wieder, was mich wirklich was mich überzeugt hat, weil es einfach wirklich gut dasteht. Sie sind auch, wenn sie möchten, sofort profitabel, insofern auch auf gesunden Beinen aufgebaut, was mir natürlich dann auch gefällt. Aber gern selber reinhören, selbst die Meinung bilden, das ist ja immer das Wichtigste. Und wer sagt, ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust, in Scrappies zu investieren, auch okay, weil man kann auf Companisto sich kostenlos anmelden, kann dort einfach auch nur verweilen, sich anschauen, welche Startups da vorbeikommen und Geld versuchen irgendwo zu raisen. Und wenn man sagt, ich will nur zuschauen, ist auch nicht schlimm, man kann auch eine Datenbank oder ein Netzwerk aufbauen mit anderen sehr spannenden Leuten, die natürlich auch in verschiedensten Geschäftsmodellen tätig sind und das ist auch sehr spannend.
Meldet euch gerne über unseren Link an und connectet euch mit uns. Es gibt aktuell Nimster, Trio, Tenderpilot, 2Zero, Scrappies, aber auch den Hopper Mobility, die waren auch in der Hülle der Löwen, gibt es hier im Portfolio und aktuell gibt es auch, wenn man richtig viel Geld auszugeben hat, den Angel in Club. Da kann man natürlich in ganz andere, vor allen anderen investieren. Ab 25.000 Euro gibt es richtige GmbH-Anteile. Hydrogen Solutions ist ja aktuell mit dabei.
Kommen wir zur Frage der Woche. Das kam ebenfalls aus unserer Community und wir freuen uns natürlich immer über die jeweiligen Fragen oder auch Anregungen, vielleicht auch Ideen, die ihr damit einbringt. Das können wir natürlich immer wieder gut verwerten und hier natürlich auch mal besprechen. Gerade auch, weil wir hier eben auch mal zusammensitzen, Philipp.
Ja.
Und da gab es die Frage, was halten wir von Corning? Und diese Frage kam, muss man dazu sagen, letzte Woche rein, nicht diese Woche. Warum sage ich das? Darauf komme ich gleich. Sie könnten doch KI-Profiteur sein bezüglich des Ausbaus für Glasfaser. Und also Corning ist eigentlich bekannt für das Gorilla-Glas, was auf den Smartphones ist. Ne? Also wenn da ein relativ widerstandsfähiges Glas ist auf unseren Smartphones, was auch bei Samsung, ich weiß nicht, ob das auch bei Apple verbaut ist, jedenfalls das, was wenn es runterfällt, dann doch jetzt nicht sofort kaputt geht, sondern da relativ stabil ist im Vergleich zu anderen Gläsern. Das ist so das Kerngeschäft von Corning unter anderem, aber eben auch Glasfaser und noch weitere Sachen, die in diesem Bereich irgendwo zum Einsatz kommen könnten. Und nun, diese Woche, kam eine Nachricht dazu, die das Thema tatsächlich spannender machen und hätten wir eher geantwortet und die richtige Antwort gehabt, wäre jetzt der Nachfragende vielleicht sogar schon einen Ticken reicher. Oh. Man weiß es nicht, aber ja, wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Und Corning erhöht die Umsatzprognose für das zweite Quartal und nicht im Rahmen der Bekanntgabe von Quartalzahlen, sondern einfach so, weil sie jetzt eben merken, wir haben ein sehr gutes zweites Quartal gehabt und werden unseren Kernumsatz um 3,6, also auf 3,6 Milliarden Dollar erweitern oder erhöhen von 3,4. Das ist ziemlich deutlich. Und man möchte auch natürlich einen höheren Gewinn hier mit ja, berechtigt sehen am Ende des Jahres. Und das ist auch offensichtlich möglich. Und das ist und liegt daran, dass man eben eine starke Einführung neuer optischer Konnektivitätsprodukte hat für die generative KI. Sprich Glasfaser, was natürlich wiederum für die Infrastruktur der ganzen Datenmengen natürlich wichtig ist, dass das dann auch ankommt, da wo es gewollt ist. Und das Management selbst hat hohe Ziele. In den nächsten kommenden 3 Jahren möchte man tatsächlich auch 3 Milliarden mehr Umsatz erzielen. Das ist schon deutlich. Man ist, glaube ich, aktuell 13 oder 14.
Ja.
Man hat so die zyklischen Bereiche nach wie vor und diesen langfristigen Trend. Und wenn diese zwei aufeinandertreffen, soll es eben Rückenwind geben, so das Management, weil die zyklischen Bereiche gerade so ein bisschen im Tief hingen, weil wir haben es ja schon gesagt, hohe Zinsen, wenig wird ausgebaut. Yes. Also auch das Thema Glasfaser war so ein bisschen am Boden, hat man auch an anderen Unternehmen natürlich gemerkt. Und jetzt könnte hier natürlich der zyklische Aufwind kommen, zugleich noch mit dem Trend des KIs, was natürlich hier den Ausbau nochmal beflügeln könnte.
Sigis altes Mofa ist hin. Darum holt er sich den Easy Credit Sofortkredit mit finanziellem Spielraum. So bezahlt er seinen neuen E-Roller und reserviert sich Geld für später. Wenn er wieder etwas braucht, lässt er sich einfach und sicher über die Easy Credit Plus App auszahlen. Er muss keinen neuen Kredit abschließen. Macht's wie Sigi. Finanziert ganz entspannt. Mit Easy Credit.
Ich persönlich finde es ein bisschen schwierig, weil halt hier auch Automobil dabei ist. Ne? Die haben halt sehr viel breit auch in der Wirtschaft und Industrie so ein bisschen ihre Zyklik, was natürlich wiederum für ein langfristiges Investment uninteressant ist. Aber wenn sie anfangen, hier eine KI-Welle zu reiten, dann glaube ich, ist es gut möglich, dass man das auch mitnehmen kann. Immer mit der Prämisse, dass man vielleicht auch irgendwo mal Gewinne mitnimmt oder einen Stopp setzt. Und klar, nach der Nachricht ist natürlich die Aktie auch gut angesprungen. Ich glaube, 12-13% ging es nach oben. Danach, die Folgetage waren auch recht sehenswert. Also kurzfristig hat es sich schon gelohnt. Wie lange man dabei bleibt, wäre, glaube ich, die größere Herausforderung, wenn man einmal dabei ist, zu sagen, jetzt sofort einsteigen würde ich auch nicht, weil kurzfristig zu stark gelaufen wird natürlich gleich wahrscheinlich nochmal auf die $40 zurückkommen, auf die 37,5 im schlimmsten Fall. Kann ich mir das gut vorstellen, dass sich dann erst wieder die Aktie beruhigt. Aber es ist auch gut gelaufen von den Tiefen, muss man sagen, Hut ab, schon fast verdoppelt seitdem.
Ja, ich finde, man sieht halt ja auch wieder einen klassischen Zykliker zu einer zu hohen Bewertung. Wir sehen, für nächstes Jahr soll der Umsatz nur um 5% zulegen, die Gewinne um 16, dafür ein 20er KGV. Die Margen, du hast es gerade angesprochen, eine Nettomarge von noch nicht mal 5%. Ach, nee. Also, ja, es gibt so Sachen und das ist jetzt wieder leider, Zykliker kauft man, wenn sie tot am Loch liegen. Und so ist es einfach hier, die Aktie ist auf einem 10-Jahres-Hoch. Hier liegt im Moment gar nichts tot am Loch. Hier ist einfach, ja, hier wird jetzt wieder ein Hype gespielt, wo ich nicht glaube, dass der nachhaltig anhält. Deswegen, also ich würde hier nicht investieren, egal was hier jetzt schon wieder für eine KI-Fantasie mit reinkommt.
Ja, wäre das halt der reine Glasfaserausbau dann, ja. Und sie sind, oder das ist ja bewiesen, ne? Das ist ja keine Fantasie, sondern sie haben ja die Umsatzprognose hochgeschraubt, weil das Quartal gut lief, ne? Also das ist ja nichts, was sie jetzt aus den Fingern gesaugt haben. Also da scheint es ja gut zu laufen, weshalb man die Prognose auch deutlich angehoben hat. Mhm. Die Frage ist, wie lange hält das an, und vor allem, man spielt gleichzeitig noch die anderen Faktoren oder die anderen Sektoren aus diesem Unternehmen, ja. Und die können natürlich auch mal irgendwann gegenlaufen, wo man sagt, okay, aus gut Gorilla Glass, gut, die nächste Smartphone-Generation wird auch kommen, also vielleicht gibt es in der Weile Rückenwind, dieses Unternehmen könnte auch hier neue Hochs erreichen und dann halt wieder zusammenbrechen, zyklisch. Ich sag mal, jeder, der investiert ist, weiß, dass es hier wirklich auch mit sehr viel Geduld einhergeht, manchmal auch mit Nervenkosten, dass diese Aktie dann auch sehr schnell mal wieder richtig lange seitwärts oder auch runterwärts läuft. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt bessere Alternativen, und das würde ich unterschreiben. Wenn man nichts anderes findet, warum nicht?
Eine Alternative könnte vielleicht unser Ten-Bagger der Woche sein. Marcel, stell dir vor, das Unternehmen, was ich dir jetzt gleich beim Namen nennen werde, ist wie ein großer Helfer im Weltall, der dafür sorgt, dass Menschen überall auf der Welt miteinander sprechen können, auch an Orten, wo es keine normalen Telefone oder Internet gibt. Sie haben spezielle Geräte, die Signale zu Satelliten hoch oben im Himmel schicken, und diese Satelliten senden die Signale zurück zur Erde. Das bedeutet, dass Abenteurer, die in den Bergen oder auf dem Meer sind, immer noch mit ihren Familien sprechen können, als ob sie zu Hause wären. Wie klingt das für dich?
Ja, schöne Fantasie.
Schöne Fantasie, und deswegen ist mein Ten-Bagger der Woche Globalstar. Und jetzt wirst du dich fragen, Moment, warum? Erklär mir das. Und ich erklär's dir.
Okay.
Es gibt eine Partnerschaft mit Apple. Im Bereich der Satellitenkommunikation wird man nämlich ab Herbst in der Lage sein, auf den iPhones Nachrichten via Satellit zu versenden. Und das macht man, wenn man das mit einem iPhone macht, über Globalstar und nicht über zum Beispiel Starlink etc., sondern man hat die Partnerschaft, hat Apple geschlossen, mit Globalstar. Globalstar ist ein Unternehmen, das zu einem großen Anteil, nämlich auch Qualcomm, gehört, und sie verbauen in den iPhones ja auch die Satellitentechnologie, und Globalstar ist das Satellitennetzwerk, das Apple nutzen wird. Aktuell hat man gerade mal 24 Satelliten oben im Orbit, will aber auf 3080 ausbauen bis 2029. Und ich finde es schon bemerkenswert, die Aktie Penny Stock 1,27 Dollar, also wirklich hochriskant. Aber da muss es etwas geben, dass Apple sagt, sie setzen auf die.
Ja, vielleicht ist die Technologie ganz gut, ja. Mal schauen.
Wie findest du es?
Ja, immer schwierig, wenn es so in die Penny Stock Geschichte geht, ja, weil ein Ten-Bagger kann ja auch 30 Euro kosten. Ja, ist natürlich eine hohe Fantasie.
Wir werden es verfolgen.
Wir werden es verfolgen.
Aber ich finde, es ist schon ein Ritterschlag, dass Apple sagt, wir setzen jetzt nicht auf Starlink oder sonst
was. Ja, die haben auch auf Warta gesetzt, ne?
Ja.
Ja. Nee, also keine Frage. Könnte ja durchaus die Fantasie sein, die dann am Ende vielleicht zündet. Ja, und dann ist die Aktie plötzlich bei 12, 13 und dann sagen wir auch alle bravo.
Deswegen haben wir ihn jetzt heute schon mit dabei, genau. Als Ten-Bagger der Woche. Nämlich Globalstar 1,27 Dollar.
Man kann auch mit Qualcomm gehen.
Könnte man.
Ja, da hätte man zumindest so ein bisschen die Sicherheit mit und ist trotzdem mit dabei. Ja. Es wird ja bloß kein Ten-Bagger, das muss man vielleicht auch wissen.
Genau.
Ja, Top und Flop der Woche.
Du weißt gar nicht, was du sagen sollst hier zu was, meinem Penny Stock.
Ja, ist doch eine schöne Idee, warum denn nicht? Also für diejenigen, die eh ein bisschen mehr Risiko
das ist
gerne
hoch,
annehmen.
Hoch, spekulativ sollte man auf keinen Fall
machen. Also wer jetzt das erste Mal was von Aktien hört, sollte vielleicht diesen Part skippen.
Nein, also man hat auch eine Market Cap von 2,39 Milliarden Dollar und hat 427 Millionen Dollar Schulden.
Na gut, das ist ja bei Startups oft so. Ja. Wenn es um Satelliten geht, ist jetzt nichts, was man schnell mit.
Ja, deswegen, also ich wäre vorsichtig, aber ich dachte mir, warum denn mal nicht als potenziellen, dann sind wir dann mal über 20 Milliarden Market Cap.
Ja, denkbar.
Ich drück uns allen die Daumen. Also nein, erstmal so, wie gesagt, man soll es bitte nicht kaufen. Ganz, ganz wichtig. Kommen wir zu meinem Top der Woche. Und das ist Lisa Su. Und Lisa Su will jetzt Nvidia wirklich angreifen, wie sie auch in einem tollen Interview dem Handelsblatt gesagt hat. Und sie sagt, ihr Ziel ist es, dass wir die KI-Revolution anführen. Und damit das gelingt, übernimmt die Konzernchefin nimmt Europa in den Fokus. Für 565 Millionen Dollar kauft man das KI-Pionier-Startup Silo AI aus Helsinki. Und sie sagt, genau deswegen werden wir in Europa stark wachsen. Ich finde es gut, dass sie angreift. Sie hat schon mehrmals bewiesen, dass sie AMD in den richtigen Weg führen konnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier doch ein bisschen Potenzial auch liegt, für die Aktie nochmal anzugreifen. Was nicht heißt, dass die Aktie irgendwie günstig bewertet ist oder dass es ein kleines Unternehmen ist. Wir haben hier ein Unternehmen von fast 300 Milliarden Dollar Market Cap. Ja, also ganz, ganz wichtig. Wir haben einen KGV für nächstes Jahr von 52. Die Umsätze sollen ordentlich zulegen, auch die Gewinne. Die Margen sind nur im Bruttobereich gut, in dem Netto-Margen, die sind echt schlecht, ja, mit unter 3%. Deswegen, die Aktie ist auch schon 61% gelaufen in einem Jahr und 444 in 5 Jahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen liefern wird und dass sie auch es schaffen wird, vielleicht auch mal stärker zu wachsen als die Konkurrenz und dass man hier eine starke Nummer 2 im Bereich neben Nvidia einfach werden wird.
Ja, ja. Also ich wünsche mir für alle, die investiert sind, ich persönlich bleibe lieber bei Nvidia, weil ich weiß, da ist man ein Branchenleader. Mhm. Branchenleader sind nicht umsonst so gelaufen wie in Nvidia aktuell. Sie sind von dem, was die Rechenzentren und die ganzen KI-Chips betrifft, sind die einfach on top. Was die Anwender, ich meine, bei AMD hat man ja noch ein zweites oder anderes Geschäfts. Ne, man hat ja im Prinzip das Thema der Laptops, ja, die man auch bedient. Ne? Ist ja nicht nur das eine, sondern eben auch hier auf diesem Endkundenbasis. Und die ist natürlich relevant jetzt im nächsten Zyklus. Genau. Und hier liefern sich ja einen starken Wettrennen mit Qualcomm zum Beispiel, die einen sehr starken KI-Chip haben, der ja mittlerweile auch in Smartphones, in sämtlichen Laptops mit eingebaut wird, um diese Geräte KI-fähig zu haben. Und da kommt ja jetzt eine große Fantasie rein, dass natürlich jetzt so langsam der Wandel kommt zu den neuen Generationen der Smartphones, die eben KI-fähige Anwendungen haben, sowie natürlich auch, und Samsung hat das jetzt erst vorgestellt kürzlich oder auch diese Woche, dass man eben da KI-Fähigkeiten in die Smartphones reinbringt. Dazu hat man den Qualcomm-Chip auserkoren, der sitzt da mit drin, einfach weil er natürlich leistungsstark ist und das Ganze ordentlich abdeckt. Ja, also es wird ein Wettrennen eher gerade auch auf dieser Augenhöhe zwischen Qualcomm und AMD, vielleicht auch Intel, wenn sie mal endlich aus dem Quark kommen, gut möglich. Und da wird es sicherlich spannend. Und ich denke, der gesamte Markt wird da profitieren. Jeder wird da was abbekommen, weil man muss schon wahrscheinlich besonders schlecht sein, um nicht in jeder Preisregion irgendwo was abzuhamstern. Insofern, glaube ich, gibt es da schon gute Möglichkeiten, weiter zu profitieren. Ganz Aktienkurs ist am Aufwärtstrend, kann man also auch nicht meckern.
Was macht Silo AI? Sie sind eine Trainingsplattform für KI. Die kaufen sie sich jetzt ein, dass sie sozusagen auch in-house wissen, worum es da geht. Es wird super interessant.
Ja, Nick, auf jeden Fall. Also ich bin selber bei Qualcomm auch investiert seit kurzem, einfach aus dem Grund, dass diese Rotation jetzt kommen wird. Ja. Ne? Also neue Handys, neue Smartphones, also generell neue Tablets sicherlich auch und dann eben auch in letzter Konsequenz natürlich die Laptops, die auch zum Arbeiten natürlich bei KI-Anwendungen bereit sein müssen dafür. Und das wird sicherlich für Auftrieb sorgen, wenn es halt eine Weile dauert. Aber gute Sache. Und dass das der Fall ist, dass die KI-Revolution auch in Kraft tritt, sieht man auch wieder an den kürzlich veröffentlichten Zahlen von Taiwan Semiconductor. Sie sind ja so der Schaufelhersteller in diesem Bereich, liefern ihre Halbleiter Richtung Nvidia, auch Apple und so weiter und so fort. Und sie haben tatsächlich sehr starken Umsatzsprung hinnehmen müssen. Hinnehmen müssen ist natürlich gleich wieder negativ. Aber 33% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, das ist natürlich schon ziemlich stark. Und da muss man sagen, Chapeau, man sieht, dass KI nicht nur ein Hype ist, was hochgeredet wird, weil ja manchmal auch irgendwelche Presse schreibt mit Dotcom-Bubble und so ein Quatsch, also natürlich weit weg von dem, weil hier wird ja auch geliefert. Ja, hier passiert was im Wachstum, hier sind nicht die Vergangenheitswerte interessant, sondern die Zukunft und das sieht man bei Taiwan Semiconductor ganz gut, dass eben immer mehr investiert wird in den Bereich, die Kunden von Taiwan Semiconductor geben mehr und mehr aus und davon profitiert natürlich auch Taiwan Semiconductor sehr, sehr deutlich, was man eben hier ganz gut sehen konnte, die Aktie auch positiv nach der Bekanntgabe dieser doch sehr beachtlichen Zahlen, wenn man bedenkt, auf welchem Niveau sie agieren. Ne?
Wahnsinn. Also auch hier 91% in einem Jahr hat die Aktie gemacht. Gut. Ah, mein Flop der Woche in Deutschland sind die Zykliker und sie knicken alle ein, einer nach dem anderen. Marcel, Lufthansa muss sparen. Volkswagen senkt wegen außergewöhnlicher Belastung seine Renditeziele für dieses Jahr. Audi stellt sein Werk in Belgien jetzt sogar auf den Prüfstand. BASF legt weitere Anlagen in Frankfurt und Knapsack still. Und ich glaube, weitere Automobilhersteller, Zulieferer und Chemiekonzerne in Deutschland werden folgen. Deswegen möchte ich jetzt warnen davor, aktuell bei so einem Zykliker einzusteigen, weil jetzt es tut noch nicht wirklich weh. Die bluten jetzt ein bisschen, aber das muss, wenn man hier einsteigen will, bei einer BASF etc., das muss richtig wehtun. Heißt, hohe Verluste, sehr, sehr hohe KGVs, wenn nicht sogar negative KGVs, aber jetzt noch nicht bei einem KGV irgendwie von 20 oder 30 einsteigen. Gebt euch Zeit, Zyklika laufen einem nicht davon und wenn, wartet man den nächsten Zyklus einfach ab, wenn man hier unbedingt einsteigen möchte. Also, mein Flop der Woche ist immer noch, dass wir zu zyklisch sind in Deutschland.
Ja, die deutsche Industrie ist einfach zu zyklisch. Vor allen Dingen auch in den ersten Top 40 im DAX haben wir einfach auch viel zu viele davon. Schön, ich meine, klar, Wohlstandsmotor hin oder her, aber sehr zukunftsperspektivisch sind sie nicht gut ausgerüstet. Allesamt, also zumindest nicht in den Begebenheiten, wie es aktuell in Deutschland aussieht. Das ist nicht nur die Politik schuld, sondern auch natürlich die Unternehmen, die teilweise wirklich einfach nicht vorankommen. Ne? Da muss man sich dann schon fragen, wie es weitergeht. So ähnlich auch wie bei Delivery Hero. Hier gibt es eine Kartellklage, die ja schon erwartet ist, die auch bekannt ist. Und hier hat man auch schon Rücklagen gebildet, und zwar 186 Millionen Euro. Nun ist aber bekannt geworden und hat auch das Unternehmen kommuniziert, dass aus den 186 Millionen Euro wohl bis zu oder sogar mehr als 400 Millionen Euro werden könnten. Das ist natürlich dann nochmal das Doppelte, das muss man vielleicht immer nochmal dazu sagen. Und der Essenslieferant soll gegen das EU-Kartellrecht verstoßen haben. Die Erhöhung teilte man eben, wie gesagt, selbst mit und dem Konzern werden wettbewerbswidrige Absprachen zur Aufteilung nationaler Märkte, Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen sowie das Aussprechen von Abwerbeverboten vorgeworfen. Naja, die Geschäftsführung kündigte an, in vollem Umfang zu kooperieren. Das ist natürlich schon mal gut. Die Aktie brach zweistellig ein, also prozentual zweistellig. Und naja, konnte sich wieder ein bisschen erholen seitdem, weil natürlich jetzt erstmal die Katze aus dem Sack ist, aber ich sehe auch hier langfristig wirklich wenig Fantasie, um wieder loszulegen. Deswegen auch diese Aktie für mich eine Red Flag. Würde ich mir nicht ins Depot holen.
Definitiv nicht. Also das ist, ach, man geht einfach dahin, wo man am schnellsten bestellen kann.
Ja.
Und ich glaube, sie sind gar nicht mehr in Deutschland tätig, ne?
Nee, Delivery Hero ist im Prinzip meines Wissens nach nicht mehr.
Kennen wir nicht, brauchen wir nicht.
Wollen wir nicht.
Fort damit. Kommen wir zum Thema.
Ja, und das war tatsächlich ein Wunsch aus der Community.
Ja.
Und fand ich sehr gut und sehr klug, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Denn natürlich ist eine EM immer noch mal gepaart mit einem wirtschaftlichen, naja, auch Aspekt. Ne?
Also es geht immer nur um die Kohle bei dem Zeugs.
Genau, und das wollen wir ausnutzen. Ne? Dafür richtig. Sind wir hier, weil wir eben erkennen, dass wir auch mal mit profitieren können und nicht nur schimpfen müssen. Und ganz an erster Linie, und da bin ich, würde ich sagen, fangen wir vielleicht mal chronologisch an. Klar, die Sportbekleidung und die Ausrüster, also sprich eigentlich so die wichtigsten, muss man sagen, beim Fußball, Adidas, Nike und Puma.
Aber jetzt meine Frage an dich. Wen würdest du, du musst jetzt aus jedem Segment einkaufen.
Okay.
Von den dreien, bei mir wäre es Nike, weil ich hier auch wieder mit dem Gewinner einfach gehen wollen würde, wenn ich müsste.
Ja, ich habe Nike erst verkauft, was ist ja. Ja, also alles andere, wenn ich jetzt sage, also ich glaube, dass Adidas wahnsinnig profitiert in diesem Quartal von den Trikotverkäufen. Die sind praktisch ausverkauft. Witzigerweise hat man nicht genug produziert, wie die Nachfrage da ist.
Ja.
Das ist auch etwas, was eher selten der Fall ist in der Klamottenbranche, eh selten zu sehen.
Aber ich glaube, das ist schon eingepreist.
Aber das könnte halt auch schon eingepreist sein. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen hadere ich auch damit.
Die Aktie hat 25% in 6 Monaten gemacht.
Kam aber auch von einem relativen Tief, muss man auch sagen. Die waren relativ abgestraft.
Puma minus 8,71.
Also Adidas am besten gelaufen,
definitiv. Nike minus 30. Ich finde das ganz interessant. Die drei haben sich das erste Mal so wirklich entkoppelt.
Ah. Ja, die laufen nicht gleich Schritt, ne? Das stimmt. Ja. Und Adidas hat natürlich den Rückenwind der Heim-EM, der Produkte hier aus der Heimat, keine Frage. Das ist halt so, auch die Trikots. Ja. Ich bin mal Fanmeiler, habe ich mal drüber nachgeguckt. Einfach mal den Blick schweifen lassen, mal geschaut. Okay, Deutschland-Trikot, Original, neues. Ja. Bei allen anderen weiß man es ja nicht, wie es gekostet hat, aber man weiß immer 100 Euro. Außer beim Kind vielleicht, aber beim Erwachsenen 100 Euro plus Aufdruck, nochmal knapp 50 mit allem drum und dran. Das war 150 Euro Umsatz für nicht Adidas, muss man dazu sagen. Der DFB bekommt was davon. Natürlich die Nationalmannschaft selber. Da hat das Selbstkosten. Ne? Der Handel hat natürlich noch einen Anteil. Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn es von den 100 Euro, glaube ich, 23 Euro waren, die da hängen bleiben bei Adidas. Wenn ich das noch in Erinnerung habe, dann ist das etwa so viel. Aber mal hochskaliert, kommt da trotzdem einiges zustande. Und ich glaube, dass Adidas natürlich davon weiter profitieren wird und vielleicht sogar besser, als es noch erwartet ist im Moment. Ist ja die Frage, ob die Analysten das jetzt nach oben geschätzt haben schon oder nicht, wird sich in den nächsten Quartalszahlen zeigen. Und vor allem muss man bedenken, ab jetzt geht es nur noch rückwärts. Also es ist keine Sonder- oder Verkäufe, Trikots werden nicht wieder starten. Vielleicht jetzt die neuen Mannschaften der neuen Bundesliga-Saison, weil bei Adidas ist schon Fußball noch im Fokus. Also gerade auch, was das Volumengeschäft ist. bei Nike ist es ja eher in die Breite. Ja. Das ist ja nicht nur Fußball. Aber Nike, beide langfristig vielleicht eine Idee. Ne?
Nike ist heute auf einem 5-Jahres-Tief.
Ja, deswegen hatte ich verkauft. Nach dem Abverkauf, dann ist es also so Verkaufssignal, kannst du eigentlich nicht mehr holen. Da musst du jetzt warten.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ziemlich eklig, muss man sagen. Also das kennt man von Nike so eigentlich nicht. Zweite Linie, also neben den Ausrüstungen und Sportbekleidungsunternehmen hat man natürlich die Medienübertragungsunternehmen. In dem Falle muss man ja sagen, Magenta TV.
Ja.
Riesenkampagne Telekom. Gemacht. Und das wäre die Telekom. Mit einem wahnsinnigen Log-Angebot, ohne dass es jetzt eine Werbung ist, aber weil ich es jetzt selber mal recherchiert hatte oder da auch selbst Kunde bin mittlerweile bei Magenta TV, haben die natürlich diesen Rückenwind des Kabelabschaltens.
Ja.
Haben gleichzeitig die EM recht, ja, für alle Spiele übertragbar gemacht. Sind mit 0 Euro gestartet, die ersten 6-7 Monate. Und ab dem 7. Monat ist es dann so, es ist mal 12 Euro oder 10 oder 12 Euro, ja. Je nachdem, das Paket du nimmst oder ein Ticken mehr, je nach Paket dann halt dabei. Könnte also sein, dass sie jetzt so in den nächsten 7-8 Monaten durchaus plötzlich ganz schöne Umsatzzuwächse, ne? haben könnten.
Ich habe auch letztens beim Einkaufen gesehen, sie machen jetzt sogar Aktionen für Bestandskunden.
Oh,
ist auch mal also das ist ja auch sehr selten.
Ja, stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass du recht hast.
Vielleicht ist das eine
die
Idee.
Telekom-Aktie. Wo stehen wir denn heute?
Sie nie kaufen?
23,71 Euro. 5-Jahres-Hoch. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich Chapeau. Wer hier vor 5 Jahren eingestiegen ist mit der Dividende, hat man schon viel Spaß.
Ja, aber tatsächlich davor halt nicht, ne?
Ja, davor halt nicht.
Davor hatte man halt lange Zeit einfach gar keinen Spaß. Sehr lange keinen Spaß. Aber vielleicht ist so langsam eine Möglichkeit. Und Magenta TV könnte vielleicht hier auch nochmal zu Buche schlagen. Weil natürlich, wenn dann das Zahleneintritt mit 12 Euro, je nach Paket, aufwärts, könnte natürlich hier das Volumen im Umsatz auch nochmal deutlich ansteigen. Also sie könnten auch Profiteur sein, weil sie die Chance der EM gut genutzt haben, in meinen Augen. Wenn die Zahlen stimmen. Oder wenn die Zahlen gut sind am Ende. Ne?
Wir hatten ja auch einige Touristen in Deutschland.
Oh ja.
Und wir erinnern uns nur an die wahnsinnigen Holländer, Klasse. Die Verrückten. Also Klasse. Wirklich Wahnsinn.
Gänsehaut.
Und hier können natürlich profitieren Fluggesellschaften, da sind wir aber beide uns einig, raus. Ja, also nicht investieren. Hotels, auch schwierig, aber wie wär's denn mit einer Booking oder einer Airbnb? Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Booking oder eine Airbnb auch zeigen wird, dass sie in Europa überproportional wachsen werden dieses Jahr, weil auch noch Olympia ist. Also ich glaube, Booking und Airbnb könnte bis Ende des Jahres oder im Q4 eigentlich ganz gut anspringen. Wie siehst du das?
Ja, bin bei dir. Wobei ich natürlich bei Booking und Airbnb eher so ein generelles Wachstum sehe, weil es einfach sehr leicht zugängliche Portale sind, die einfach wirklich gewisse Vorteile mit sich bringen. Und ich glaube, da mich verschlägt, ich kenne das ja, wenn ich immer Hotel buche aus dem Privaten, oder aus dem Privaten nicht, aber eher aus dem Beruflichen, wo ich dann sage, ich nehme Übernachtungen, dann schaue ich trotzdem bei den anderen Plattformen und irgendwie komme ich immer wieder zurück auf Booking, weil da gewisse Vorteile sind, die einfach mir einfach Mehrwert geben. Und dann passt das eben. Und
ich erinnere mich noch, als wir beide mal während Covid gesprochen haben, nachts war ich im Auto, ob man jetzt, klingt sehr romantisch, ob man nicht mal bei Booking sich eine Aktie kaufen sollte. Da war die, glaube ich, irgendwie bei 1000.
Ja, ich erinnere mich. Ja, das war die
Erinnerst
Tausender,
du dich?
Tausenderzeit.
1000.
Ja. Und dann, ja, naja, mittlerweile 3,8 oder wo sind sie jetzt? Also
3,9.
3,9
sogar. Wahnsinn.
Naja.
Auch in der 5-Jahres-Hoch. Also Hut ab.
Coole, auf jeden Fall coole Aktien. Ja. Was ganz klar nicht profitiert hat davon, ist die Deutsche Bahn. Die hat es ja völlig verbimmelt. Wir haben es ja wieder vor allen einfach nur blamiert mit unserer Deutschen Bahn.
Aber leider.
Das war eigentlich auch vorhersehbar. Dementsprechend keine große Überraschung. Der Einzelhandel, ob der jetzt profitiert hat, ist eine gute Frage. Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Ich kann mir auch fast
vorstellen. Weil bei uns auch der Einzelhandel ist nicht börsengelistet.
Kommt noch
das hinzu. Ist so Lidl, Aldi, könnte ich mir schon vorstellen, dass die schon mehr Umsatz machen. Auch ein Kaufland, ein Rewe und wie sie alle heißen. Aber wir haben halt keine gelisteten Einzelhändler in Deutschland.
Ja, und die anderen Geschäfte sind halt, ich meine, wie immer, keine großen
Footlocker etc.
Wo man ja gedacht hatte, vielleicht cool für die Restaurants, die lokal sitzen. Das mag hier und da vielleicht auch funktioniert haben. Leider hatten wir relativ oft schlechtes Wetter zur EM-Zeit, muss man auch sagen, gerade die erste Hälfte. Aber Getränke und Snacks gehen ja trotzdem immer bekanntermaßen. Wir hatten ja heute schon mal Carlsberg besprochen. Die haben auf jeden Fall profitiert, dass ich dort im Biergarten zugeschaut habe. Aber auch Heineken sei genannt, Budweiser, also Anhäuser,
Busch. Cola, Pepsi.
Genau, die ganzen.
Pepsi heute ja mit Quartalszahlen. Wir nehmen zum Donnerstag auf. Und -3% die Aktie aktuell. Ich verstehe es nicht, weil, wollen wir mal kurz reingucken.
Guck mal rein.
Die sind ja eigentlich echt gut. Sie haben auch bekannt gegeben, weiterhin ein 8% Gewinnwachstum festhalten zu wollen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Auch organisch wollen sie um 4% wachsen. Währungsbereinigt sogar um 6%. Nö, eigentlich nicht. Aber das Thema ist halt im Moment. Aber wir kommen gleich nochmal zu Pepsi. Und es gibt natürlich auch, letzte Woche gab es natürlich noch das Video Aktie der Woche. Diese Woche zu Pepsi. Schaut nochmal rein. Link stellen wir euch in die Shownotes. Ich bin begeistert und investiert. Dir ist noch ein bisschen Bandenwerbung aufgefallen.
Ja, genau. Das war ein Thema auch ganz oft. Man hat es ja gehört. Man hatte diese intelligente Bandenwerbung. Das heißt, virtuelle Bandenwerbung. Das heißt, wenn da einer, man hat es gesehen, als der Spieler über die Bande geflogen ist und plötzlich war er weg. So ein bisschen wie beim FIFA, als ein Bug, ne? Aber es war Realität. Lag einfach daran, dass diese KI das drüber gezaubert hat. Und da war oft zu lesen natürlich die ganze chinesische Offensive. Und das ist ja auch etwas, was unsere Community durchaus bewegt. Ja, also sprich BYD. In vieler Munde, Alibaba soll so günstig oder ist so günstig fundamental. Vivo, ein Smartphone-Hersteller, der in Europa nach oder in Deutschland zumindest noch nicht gelistet ist oder noch gar nicht verkauft, zumindest nicht über die herkömmlichen Wege, sieht man, wenn man auf die Webseite von Vivo geht. Und tatsächlich spannende Sachen, gerade auch die Alibaba-Produkte mit Alipay, AliExpress, ne, was im Prinzip die jeweiligen Tochterfirmen sind. Also ja, sie machen viel Bandenwerbung. Ja, sie wollen teilweise, also gerade BYD natürlich auch den europäischen Markt, ja, ich sag mal, angehen oder versuchen es ja schon sehr offensiv, das muss man ja absolut sagen und das ist ja auch völlig in Ordnung. B, machen sie es aber vor allen Dingen auch für ihren Heimatmarkt, weil sie wissen, wie viele Chinesen diese EM verfolgt haben. Ja, für die ist Fußball Wahnsinn, ein Riesending. Ne? Die chinesische Liga natürlich nicht annähernd so attraktiv vom Spielerischen her und vom Markt. Aber da ist natürlich logisch, dass man anfängt, Werbung zu machen bei einer EM, wenn eben fast schon mehr Chinesen zugucken in Anzahl, in absoluter Anzahl als Europäer, das ist natürlich auch keine Kunst ist bei so vielen Menschen. Deswegen viel Werbung auch für den Heimatmarkt, das sollte man jetzt auch nicht zu sehr überschätzen. Und ob das dann so stark wirkt, das wird sich dann natürlich auch im Nachgang zeigen. Und ja, schön, wenn das Geld dann zumindest in den europäischen Fußball fließt, wenn es am Ende den Chinesen und den chinesischen Aktien hilft, ist schön. Aber ich würde trotzdem die chinesischen Aktien nicht ins Depot legen.
Auf gar keinen Fall.
Ja, bleibe ich dabei auch immer noch. Also wird sie auch, egal wie günstig sie bewertet sind, würde ich die Finger von lassen. Eher den Blick auf Südostasien, Indien, wo dann, ich sag mal, der Markt nicht so kommunistisch ist.
Richtig. Schreibt uns gern eure EM-Profiteure, die wir aktuell jetzt noch nicht genannt haben, in die Shownotes, in die Kommentare. Marcel, Investment-Idee der Woche, ich habe es schon gesagt, PepsiCo, auch jetzt wieder, sie liefern eigentlich, sie wachsen. Der Markt straft es immer weiter ab und deswegen glaube ich, es wird endlich mal Zeit, hier mal eine erste Position aufzubauen. Und ich bin überzeugt, dass die Aktie in 10 Jahren höher stehen wird als heute. Und man hat eine schöne Dividende, macht auf jeden Fall mir persönlich in meinem Depot viel Spaß. Ich glaube auch nicht, ich will auch nicht verkaufen. Ja, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ein Video zu Pepsi gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Ja, auf jeden Fall spannend. Die Unterstützung bei 161 hält jetzt schon mal nicht aktuell. Heißt aber nicht, dass am Ende des Tages auch so ist. Es kann sein, dass also heute zum Donnerstag auch wieder hoch getradet wird und dann die Aktie vielleicht auch wieder bei 164 steht und alles ist wieder schick. Ja. Auch charttechnisch dann wieder schick. Wenn nicht, gibt es noch eine starke Unterstützung bei $158. Also auch da kann man durchaus die Chance mal wagen, wenn man da Lust drauf hat. Im Folge der nächsten Woche natürlich auch. Und meine Investment-Idee dieser Woche ist, habe ich auch schon genannt, Illumina. Die sind so ausgebombt nach dem ganzen Theater und auch nach den Rückgängen des kurzfristigen Rückgängen des Umsatzes. Ich glaube, hier ist einfach viel mehr Chance als Risiko mittlerweile. Ja. Ist ein kerngesundes Unternehmen, was operativ sehr stark arbeitet, riesen, also auch in allen Bereichen einfach die richtigen, Kontakte hat. Also, ja, ich glaube einfach, dieses Unternehmen ist einfach viel zu günstig bewertet für das, was sie leisten und was sie auch wieder wachsen werden. Abseits von den Analystenschätzungen, denn die sind meines Erachtens noch nicht angepasst auf das, was jetzt noch wieder so rankommt. Gerade auch, wenn man die Ausgaben bei Pharma und Co. sieht. Glaube ich, könnte es hier positive Signale geben. Und deswegen meine Investment-Idee, bin aber investiert. Also auch da Disclaimer-Hinweis, dass ich natürlich ein Interesse habe, dass diese Aktie wieder steigt. Wobei ich noch nicht nachgekauft habe. Also soll erst steigen, wenn ich nachgekauft habe. Ja, also abwarten.
Dann erzähl uns doch mal, Quartalszahlen. Soll's geben. Gibt es etwas nächste Woche, worauf du besonders deinen Fokus legst?
Ja, sicher. Spannend ist BlackRock. Ganz klar, Goldman Sachs wird berichten. Also die Banken im Prinzip auch immer wieder von dabei. Morgan Stanley natürlich auch. Es wird außerdem Zahlen geben von United Health. Da bin ich investiert, wird auch sehr spannend. ASML wird die Zahlen zeigen. Es wird auch Johnson & Johnson. Wieder interessant für uns beide. Prologis, Market Access ist mit dabei. Und dann Abbott Labs, Blackstone, Cintas mal noch genannt, die erhorten. Also es gibt schon ein paar, die sehr spannend sind. Ich versuche so viel wie möglich wieder in unsere Stories zu liefern.
Dividenden gibt es auch. Freeport McMoRan am Montag. Appwy, Abbott Labs, Higher Smart Home am Dienstag. What's Go am Mittwoch. Pernod Ricard. Am Donnerstag haben wir AKBP und Zoetis. Am Freitag Pentair, Perking Elmer, Colgate und Procter & Gamble. Marcel, ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
Dito.
Ich freue mich. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Am Montag gibt es noch die Aktie der Woche. Diese Woche ist es die Brookfield Asset Management. Schaut auf jeden Fall rein. Spannendes Unternehmen, oder?
Unterschätzt es.
Also, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.